James Nestor. Breath. Atem. Neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens. Gelesen von Arvid Schalle und Michel Winter.
Wie oft denkst du über deine Atmung nach? Wenn es dir wie den meisten Menschen geht, wahrscheinlich nicht sehr oft. Wozu auch? Luft holen klappt ja irgendwie auch so ganz gut. Wenigstens eine Sache im Leben, über die man sich keinen Kopf machen muss. Dabei können wir jede Menge erstaunliche Dinge entdecken, wenn wir uns etwas mehr mit unserer Atmung beschäftigen. Denn Atmen ist fast so etwas wie eine Superkraft. Die richtigen Atemtechniken können unsere Atemwege öffnen, bei Stress- und Gesundheitsproblemen helfen und sogar Halluzinationen hervorrufen. In diesen Blinks erfährst du, was diese faszinierende Superkraft sonst noch alles bewirken kann und wie du sie dir im Alltag zunutze machst.
Blink Nummer 1. Sauber atmen, Klappe halten.
Vor einigen Jahren führte der Autor James Nestor ein waghalsiges Atemexperiment an sich selbst durch. Sein Blutdruck stieg innerhalb weniger Tage rasant an. Damit erhöhte sich sowohl sein Herzinfarkt und auch sein Schlaganfallrisiko. Zusätzlich beschleunigte sich sein Puls, seine Körpertemperatur sank und, was noch viel schlimmer war, er fühlte sich hundsmiserabel. Was passiert war? 5 Tage zuvor hatte sich Nestor von seinem Arzt die Nasenlöcher mit Silikonstöpseln zustopfen lassen. Er war also tagelang gezwungen, ausschließlich durch den Mund zu atmen. Wie er auf so eine verrückte Idee kam? Ganz einfach, er wollte testen, wie sein Körper auf Mundatmung reagiert. Mediziner schätzen, dass etwa die Hälfte aller Menschen hauptsächlich durch den Mund atmen. Dafür gibt es viele Gründe, zum Beispiel Asthma, Allergien oder Stress. Das Problem ist, dass man sich schnell an die Mundatmung gewöhnt und ihre Folgen sind fatal. Als der Autor seine Stöpsel nach 10 Tagen entfernen durfte, war seine Nase völlig im Eimer. Sie war fürchterlich verstopft und musste mit langen Wattestäbchen gereinigt werden. Außerdem war sie Schauplatz einer ernstzunehmenden bakteriellen Infektion. Neben Blutdruck, Puls und Körpertemperatur hatte die Mundatmung außerdem die Schlafqualität des Autors ruiniert. Er schnarchte und hatte Atemaussetzer. Er wachte morgens also denkbar schlecht erholt. Erst eine Stunde, nachdem die Stöpsel draußen waren, konnte der Autor wieder frei durch die Nase atmen. Dieser erste Atemzug brachte ein enormes Gefühl von Frische und Erleichterung mit sich. Warum? Weil die Nase viel mehr leistet, als man denkt. Sie zieht die Luft nicht einfach ein, sondern filtert, erwärmt und befeuchtet sie. Aus der aufbereiteten Luft kann die Lunge leichter Sauerstoff aufnehmen. Außerdem werden bei der Nasenatmung bestimmte Chemikalien freigesetzt, die den Blutdruck senken und die Herzfrequenz regulieren. All diese Vorteile entfallen, wenn wir durch den Mund einatmen. Das verdeutlichen auch einige Experimente, die der Kieferorthopäde Agil P. Harvold in den 1970er und 1980er Jahren durchführte. Harvold verschloss die Nasenlöcher einer Gruppe von Rhesusaffen. Über 2 Jahre lang. Solche Tierversuche sind heute ethisch nicht mehr vertretbar. Die Ergebnisse sind trotzdem erhellend. Denn Harvold beobachtete, dass sich während dieser Zeit die Zahnbögen der Affen verengten und ihre Zähne schief wurden. Das wirkte sich nicht nur negativ auf ihre Gesundheit aus, sondern veränderte ihre ganze Kopfform. Als Harvold die Nasenstöpsel endlich entfernte, kehrte die Kopfform der Affen innerhalb von 6 Monaten wieder in den Normalzustand zurück.
Das zeigt sehr eindrücklich, wie sehr das Atmen die Gesundheit beeinflussen kann. Und die Wissenschaft ist sich heute einig, dass die Nasenatmung gesünder ist als die Mundatmung.
Aber warum hat die Natur es überhaupt so eingerichtet, dass wir ständig Atemprobleme haben?
Blink Nummer 2. Der menschliche Kopf ist zum Atmen schlecht designt.
Die meisten Menschen atmen nicht optimal. Aber das ist nicht wirklich ihre Schuld. Tatsächlich sind Menschen, was das Atmen angeht, einfach etwas schlecht designt. Die Fehlentwicklung unserer Atmung begann schon bei den entfernten Vorfahren des Homo sapiens. Den Anstoß gaben Entwicklungen in der Nahrungsverarbeitung. Vor etwa 1,7 Millionen Jahren entdeckte der Homo habilis, dass Nahrung sich besser verdauen ließ, wenn man sie einweichte. Einige Zeit später, vor etwa 800.000 Jahren, erfand der Homo erectus dann das Kochen. Beides hatte zur Folge, dass die Menschen mehr Kalorien verdauen und somit mehr Energie aus ihrer Nahrung gewinnen konnten. Durch die zusätzliche Energie wurden die Gehirne unserer Vorfahren immer größer. Der Homo sapiens entwickelte schließlich noch die Sprache, woraufhin sich der Kehlkopf in den Hals absenkte. Größere Gehirne und tiefere Kehlköpfe haben enorme evolutionäre Vorteile. Doch sie haben auch ihren Preis. Die riesengroßen Gehirne begannen nämlich, die Nebenhöhlen und Atemwege so sehr zu bedrängen, dass die Nasen immer mehr hervortraten. Zugleich erhöhen niedrige Kehlköpfe die Erstickungsgefahr. Allein aus evolutionärer Perspektive eignet sich der menschliche Kopf also nicht unbedingt für einwandfreie Atmung. Aber erst vor etwa 300 Jahren wurde es wirklich ernst mit unseren Atemproblemen. Im frühen 18. Jahrhundert führten Fortschritte in der Lebensmittelverarbeitung dazu, dass unsere Nahrung weicher und leichter verdaulich wurde. Da wir nicht mehr so viel kauen mussten, wurden unsere Münder kleiner, was zu einem enormen Anstieg an kieferorthopädischen und Atemproblemen führte. Sowohl die Evolution als auch moderne Essgewohnheiten beeinflussen also unsere Kopfform und damit unsere Atmung. Es verwundert vielleicht nicht, dass Menschen in nicht-westlichen Kulturen seltener unter Atemproblemen leiden als Menschen der westlichen Welt. Das beobachtete auch der amerikanische Forscher George Catlin, als er in den 1830er Jahren Mitglieder von mehr als 50 indigenen Gemeinschaften in Nord- und Südamerika besuchte. Diese diversen Kulturgruppen hatten ein paar Dinge gemeinsam. Sie alle waren groß gebaut, hatten perfekt gerade Zähne und kaum chronische Gesundheitsprobleme. Und sie atmeten fast ausschließlich durch die Nase.
Halten wir also fest, sowohl die Evolution als auch westliche Essgewohnheiten haben dazu beigetragen, dass sich der menschliche Kopf immer weiter in eine Richtung entwickelte, die für die Atmung nicht ideal ist.
Catlins Beobachtungen in den indigenen Gemeinschaften überzeugten ihn so von der Kraft der Nasenatmung, dass er darüber ein Buch schrieb. In Atem des Lebens aus dem Jahr 1864 forderte er seine Leserschaft wortwörtlich auf, den Mund zu halten. Leider hat sich seine Botschaft bislang kaum durchgesetzt.
Blink Nummer 3. Einatmen, ausatmen.
Im Jahr 1958 traf das East Orange Veterans Affairs Hospital in New Jersey eine kuriose Entscheidung. Um eine Gruppe von Patienten mit Emphysem, einer chronischen Lungenkrankheit, zu behandeln, engagierte das Krankenhaus Carl Stowe, einen professionellen Chorleiter. Obwohl Stowe kein Arzt war, erkannte er sofort, was hier nicht richtig lief. Die Emphysem-Patienten machten allesamt kurze, schnelle Atemzüge. Das Problem lag jedoch nicht bei der Einatmung. Die Patienten inhalierten reichlich Luft. Problematisch war vielmehr, dass sie nicht genug ausatmeten. Stowe brachte den Patienten bei, vollständig und richtig auszuatmen. Er zeigte ihnen, wie sie sich die Kraft des Zwerchfells zunutze machen konnten, und die Ergebnisse waren verblüffend. Das Zwerchfell ist ein Muskel unterhalb der Lunge. Beim Einatmen senkt es sich und dehnt die Lunge aus, beim Ausatmen hebt es sich wieder. Die meisten Erwachsenen lernen nie, die Kapazität ihres Zwerchfells voll auszuschöpfen. Und Menschen mit Atemproblemen trainieren ihr Zwerchfell noch viel weniger. Stowe erkannte dieses Problem. Er wies die Emphysem-Patienten also an, sich auf den Rücken zu legen und flach zu atmen, während er verschiedene Bereiche der Brust, des Halses und der Kehle abklopfte und massierte. Dadurch brachte er ihnen bei, mit jedem Atemzug etwas mehr auszuatmen. Diese seltsame, aber simple Methode stärkte das geschwächte Zwerchfell der Patienten und erweiterte ihre Lungenkapazität erheblich. Stowe konnte das Emphysem natürlich nicht heilen. Die Lungenschäden der Patienten waren dauerhaft. Aber seine Methode ermöglichte ihnen, mit ihrer Atmung die Teile ihrer Lungen zu erreichen, die noch gesund waren. Viele Patienten konnten plötzlich wieder problemlos gehen und sprechen. Einer konnte das Krankenhaus sogar ganz verlassen und machte noch eine Karriere als Schiffskapitän. Die Mediziner um Stowe waren fassungslos. Sie hatten es nicht für möglich gehalten, dass man das Zwerchfell derart beeinflussen kann. Damals herrschte der Konsens, dass die Lungenkapazität mit dem Alter allmählich abnimmt und einfach immer schwächer wird. Stowes Arbeit zeigte, dass es überraschend einfach ist, die Kraft der Lunge zu steigern. Heute weiß man, dass schon moderate Bewegung wie Gehen und Radfahren die Lunge um 15% erweitern kann.
Wir merken uns also, indem wir gutes Ausatmen trainieren, können wir unser Lungenvolumen erweitern und Atemprobleme verringern.
Aber warum genau ist das Ausatmen so entscheidend? Ist das nicht sowieso bloß Luft, die unser Körper nicht gebrauchen kann? Nicht ganz.
Blink Nummer 4. Die magischen 5,5 Sekunden.
Preisfrage. Was haben der Om-Gesang der altindischen Religion, die Satanama-Hymne im Kundalini-Yoga und alle möglichen Gebete von Japan über Hawaii bis China gemeinsam? Kleiner Tipp. Die Antwort hat natürlich mit der Atmung zu tun. Immer noch keine Ahnung? Nun, alle diese Gebetstraditionen geben den Betenden genau die gleiche Zeitspanne pro Atemzug. Zwischen 5,5 und 6 Sekunden. Und warum? Weil ruhige, langsame Atemzüge in diesem Tempo unglaublich wohltuend sind. Viele uralte Religionen scheinen das intuitiv verstanden zu haben. Heute kann man wissenschaftlich nachweisen, dass Atmung im 5,5-Sekunden-Takt den Blutfluss zum Gehirn und die Leistungsfähigkeit des gesamten Körpers verbessert. Um noch besser zu verstehen, wie genau das funktioniert, zoomen wir einmal auf die molekulare Ebene. Der biochemische Austauschprozess der Atmung beginnt und endet in der Lunge. Nach dem Einatmen heften sich die Sauerstoffmoleküle aus der Luft dort an unsere roten Blutkörperchen und werden mit ihnen durch den ganzen Körper transportiert. So gelangen sie zu unseren Zellen, die den Sauerstoff nutzen und dabei Kohlendioxid wieder abgeben. Die Kohlendioxidmoleküle werden wiederum zur Lunge zurücktransportiert und ausgeatmet. Aber Kohlendioxid ist viel mehr als ein Abfallprodukt. Es hilft zum Beispiel dabei, dass sich die Sauerstoffmoleküle von den Blutkörperchen lösen, damit sie verarbeitet werden können. Außerdem erweitert es die Blutgefäße, sodass diese mehr Blut transportieren können. Wenn wir schwer und tief atmen, stoßen wir unser gesamtes Kohlendioxid aus und unser Blutfluss verlangsamt sich. Das ist der Grund, warum übermäßige Bewegung oder Panikanfälle Kopfschmerzen und Schwindel verursachen können. Wenn wir hingegen langsam und flach atmen, bleibt mehr Kohlendioxid in unserem Körper. Und das bedeutet mehr Energie und mehr Leistungsfähigkeit. Das Risiko, dass wir nicht genug Sauerstoff einnehmen, ist dabei relativ gering. Denn generell nehmen wir viel mehr Luft auf, als wir brauchen. Es mag sich zunächst komisch anfühlen, deine Lungen nicht mit jedem Atemzug bis zum Platzen zu füllen. Aber es wird sich lohnen.
Die optimale Atmung ist also nicht allzu tief und geschieht im Takt von 5,5 Sekunden und lässt sich kinderleicht umsetzen.
Lass es uns doch einfach mal mit 3 Atmern im 5,5 Sekunden Takt ausprobieren. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und? Fühlst du dich schon besser?
Blink Nummer 5. Kleiner Mund ist ungesund.
Wie bereits erwähnt, ist der moderne Lebensstil nicht besonders vorteilhaft für unsere Atmung. Weil wir durch verarbeitete Lebensmittel viel weniger kauen müssen, sind unsere Münder kleiner, unsere Zähne schief und unsere Atemwege enger geworden. Das ist der Hauptgrund, warum Atembeschwerden wie Schnarchen und Asthma heutzutage so weit verbreitet sind. Aber hier ist die gute Nachricht. Schon durch kleine Verhaltensänderungen können wir viele dieser Probleme beheben. Faszinierende Fortschritte in der Kieferorthopädie haben gezeigt, dass sich sogar die Form unseres Mundes verändern lässt. Die traditionelle Kieferorthopädie stand in dieser Hinsicht lange auf dem Schlauch. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es üblich, Patienten mit Schiefstand einfach Zähne zu entfernen oder sie mit einer Zahnspange zu versehen. Das sollte helfen, die verbleibenden Zähne in die richtige Position zu zwingen und so die Probleme zu beheben, die ein verkleinerter Mund mit sich brachte. Doch häufig schrumpften die Münder der Patienten dadurch nur noch weiter. Manche entwickelten sogar neue Probleme wie Schnarchen oder Atemaussetzer beim Schlafen. Der britische Zahnarzt John Mew kritisierte solche Praktiken bereits in den späten 1950er Jahren. Doch seine Bemerkungen stießen auf Widerstand bei Kollegen. Am Ende verlor er sogar seine Zulassung als Zahnarzt. Inzwischen sind seine Ideen allerdings zum Mainstream geworden. Mews Lösung für schrumpfende Münder bestand darin, eine gute Mundhaltung zu trainieren. Wie das geht? Probier es aus. Halte deine Lippen geschlossen, sodass die Zähne locker aufeinander liegen, und drücke deine Zunge sanft an den Gaumen. Solange du dabei gerade sitzt oder stehst, kann diese Mundhaltung Wunder tun, um deine Atemwege zu öffnen. Es gibt auch speziell entwickelte Geräte, die diese Mundhaltung unterstützen. Der Autor hat den sogenannten Home-O-Block von Theodore Belfort ausprobiert, eine Art Spange, die im Mund sitzt und die Kaumuskulatur anregt. Sie stärkt den Kiefer und verbessert die Mundhaltung. In nur wenigen Wochen richtete sich der Kiefer des Autors und erweiterte die Atemwege. Noch dazu wuchsen fast 2 Kubikzentimeter Knochen in seinem Gesicht. Richtig gehört. Sogar als Erwachsene können wir unsere Knochen also noch zum Wachsen anregen. Zum Beispiel, indem wir einfach mehr kauen. Wenn wir unsere hinteren Backenzähne fordern, führt das nämlich zur Bildung von Stammzellen, die das Knochenwachstum im Gesicht fördern.
Du siehst, indem wir Muskulatur und Knochen im Gesicht aufbauen, verbessern wir unsere Mundhaltung. Und das tut Wunder für unsere Atmung.
Eine bessere Mundhaltung hilft also auch, unsere Atemwege zu befreien. Und als netten Bonus lässt uns das Knochenwachstum sogar jünger aussehen.
Link Nummer 6. Extrem spannend, extremes Atmen.
Es gibt viele einfache Maßnahmen, mit denen du deine Atemtechnik verbessern und deine Gesundheit fördern kannst. Aber wer seine Atempraxis wirklich auf die Spitze treibt, kann fast übermenschliche Ergebnisse erzielen. Nehmen wir das Beispiel von Swami Rama aus Nordindien, der im Jahr 1970 in einer psychiatrischen Klinik in Topeka, Kansas landete. Dort schlossen ihn Ärzte an allerlei Messgeräte an und waren fassungslos, wie viel Kontrolle Rama über seinen Körper hatte. Innerhalb einer Minute reduzierte er seine Herzfrequenz von 74 auf 52 Schläge pro Minute. Später erhöhte er sie innerhalb von 8 Sekunden von 60 auf 82. Außerdem ließ er sein Herz volle 30 Sekunden lang mit 300 Schlägen pro Minute schlagen, eine normalerweise tödliche Frequenz. Rama konnte auch seine Körpertemperatur kontrollieren. Er erzeugte zum Beispiel einen Temperaturunterschied von 6 Grad Celsius zwischen seinem Daumen und seinem kleinen Finger. Rama ist kein Einzelfall. Yogis besitzen solch außergewöhnliche Fähigkeiten seit Generationen. Und warum? Weil sie sich die Kraft der Atmung zunutze machen. Bereits vor etwa 1000 Jahren entwickelten tibetische Buddhisten eine Atempraxis namens Tummo, was so viel wie inneres Feuer bedeutet. Diese spezielle Art der Atmung kann erstaunliche Veränderungen der Körpertemperatur herbeiführen. Praktizierende können in den eisigen Höhen des Himalayas in dünner Kleidung überleben und Schnee mit der Hitze ihres Körpers schmelzen. Aber nicht nur tibetische Buddhisten üben sich in solch extremen Belastungsproben. Der niederländische Extremsportler Wim Hof, ein ehemaliger Briefträger, vollbringt ähnlich spektakuläre Leistungen. Einmal lief er einen Halbmarathon am Polarkreis, ohne Schuhe und Hemd. In einem anderen Experiment ließ er sich von Wissenschaftlern mit E. coli infizieren. Die Forscher staunten nicht schlecht, als sie sahen, wie er die Infektion innerhalb kürzester Zeit durch komplette Körperkontrolle erfolgreich bekämpfte. Das Geheimnis von Wim Hof und den Tummo-Praktikern ist eine ziemlich anstrengende Atempraxis, die sich durch tiefe, aggressive Luftstöße auszeichnet. Anders als die sanfte, flache Atmung zwingen solche schweren Luftstöße den Körper in eine Stressreaktion. In diesem Stresszustand lässt sich das autonome Nervensystem, dessen Funktion normalerweise außerhalb unserer Kontrolle liegt, sozusagen hacken. Hofs vereinfachte Methode, die für ein westliches Publikum entwickelt wurde, beinhaltet zusätzliche Belastungsübungen in extremer Kälte.
Extreme Atemtechniken wie Tummo und die Wim Hof-Methode können dem Körper also helfen, lebensgefährliche Belastungsproben zu überstehen.
Nichtsdestotrotz sind diese Praktiken umstritten und sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Aber sie sind ein weiteres eindrückliches Indiz für die erstaunlichen Kräfte des Atmens.
Blink Nummer 7. Das Kohlendioxid macht den Unterschied.
Unsere Atmung beeinflusst nicht nur unseren Körper, sondern auch unseren Geist. Extreme Atemtechniken, wie wir sie gerade kennengelernt haben, können deshalb sogar ähnliche Effekte hervorrufen wie psychedelische Drogen. Stanislav Grof studierte Psychologie, als er sich 1956 für einen Medikamentenversuch anmeldete. Dabei wurden ihm 100 Mikrogramm einer seltsamen neuen Substanz zugeführt, die ihm lebhafte Visionen bescherte. Grof war einer der ersten Menschen, die LSD ausprobierten. Und er war begeistert von der transzendenten Erfahrung. Ein Jahrzehnt später wurde die Substanz verboten. Also entwickelte Grof kurzerhand seine eigene legale Alternative. Durch einige Selbstversuche entdeckte er, dass stundenlanges, schweres Atmen ähnlich intensive Halluzinationen hervorrufen konnte wie LSD. Er nannte seine Technik holotropes Atmen. Ihre biochemische Wirkweise beruht, wieder einmal, auf Kohlendioxid. Schweres Atmen führt dazu, dass der Kohlendioxidgehalt in unserem Körper sinkt. Beim holotropen Atmen atmet man so lange, so schwer, dass sich dadurch sogar die Durchblutung des Gehirns verringert. Das wirkt sich vor allem auf die Bereiche aus, die für unser Selbstgefühl und unsere Zeitwahrnehmung von Bedeutung sind. Und daher kommen die Visionen. Aus medizinischer Sicht ist holotropes Atmen eine umstrittene und noch wenig untersuchte Praxis. Aber einige Forscherinnen glauben, dass es zu therapeutischen Durchbrüchen führen könnte. Es gibt allerdings noch mehr Therapien, die sich Kohlendioxid zu Nutzen machen, auf entgegengesetzte Weise. Der Neurologe Justin Feinstein studiert zum Beispiel seit Jahren die Wirkung der sogenannten Kohlendioxidtherapie, bei der Patienten einer hohen Dosis Kohlendioxid ausgesetzt werden. Mit Kohlendioxid übersättigte Luft löst selbst bei den Unerschrockensten zunächst massive Panik aus. Der Autor hat es selbst ausprobiert und ließ sich mit einem Kohlendioxidgehalt von 35% behandeln. Er hatte das Gefühl, mit jedem einzelnen Atemzug zu ersticken. Das liegt daran, dass die chemischen Rezeptoren in unserem Gehirn, die den Kohlendioxidgehalt der Luft überwachen, bei einem solchen Übermaß sofort Alarm schlagen. Wenn man aber lernt, diese Panik zu überwinden, kann die Kohlendioxidtherapie zu einem Zustand tiefer innerer Ruhe führen.
Egal in welche Richtung man ihn also manipuliert, der Kohlendioxidgehalt in unserem Körper hat enorme Auswirkungen auf unseren Geisteszustand.
Der Zustand nach einer erfolgreichen Kohlendioxidtherapie ähnelt ganz dem, den man durch die langsame, flache Atmung erreicht, über die wir bereits gesprochen haben. Für Menschen, die unter Angstzuständen, Epilepsie oder Schizophrenie leiden, kann es allerdings schwierig sein, diese Art von Atmung zu erlernen. Für sie wäre Feinsteins Behandlung daher eine praktische Abkürzung.
Blink Nummer 8. Uralte Weisheit mit moderner Anwendung.
Trotz der bahnbrechenden Arbeit von Wissenschaftlern wie Justin Feinstein steckt die moderne Atemforschung noch in den Kinderschuhen. Die meisten Pioniere auf diesem Gebiet, Leute wie Carl Stowe oder John Mew, haben außerhalb des strengen Dogmas der traditionellen westlichen Medizin geforscht. In anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in den Kulturkreisen von Swami Rama und den Tummo-Praktikern, ist die Kraft der Atmung schon lange bekannt. Die traditionellen Philosophien dieser nicht-westlichen Kulturen bieten oft eine ganzheitliche Art, über das Atmen nachzudenken. Alles begann vor etwa 3000 Jahren, als sich in Asien ein mächtiges Konzept entwickelte. Die Inder nannten es Prana, die Chinesen nannten es Qi. Beides beschreibt eine Art Energie oder Lebenskraft, auf der die Philosophie beider Kulturen aufbaut. Prana, Qi oder wie auch immer man es nennt, durchzieht alle Dinge im Universum. Am höchsten aber ist es in Lebewesen konzentriert. Um gesund zu bleiben, müssen wir diese Lebensenergie aufrechterhalten. Traditionelle Praktiken wie Akupunktur und Yoga wurden entwickelt, um genau das zu tun. Doch der beste Weg, Lebensenergie aufzubauen, ist, einfach zu atmen. Die Beziehung zwischen Prana und Yoga reicht besonders tief. In den frühesten überlieferten Texten der Yoga-Sutras von etwa 500 vor Christus geht es überraschenderweise nämlich kaum um Bewegung. Es geht vielmehr ums Stillhalten und darum, das Prana durch bewusstes Atmen zu fördern. Die Prana-Philosophie hält auch eine Erklärung für die seltsamen Effekte extremer Atmung bereit. Demnach baut schweres und tiefes Atmen einen plötzlichen Überschuss an Prana auf, was zu extremen körperlichen Reaktionen wie Halluzinationen führt. Das gilt allerdings unter Yogis nicht als die feine Art. Yogis bauen ihr Prana allmählich über viele Jahre auf, um den größten Effekt zu erzielen. Es ist schon etwas seltsam, wie wenig die moderne Wissenschaft über so etwas Fundamentales wie unsere Atmung weiß. Aber in diesem Bereich sind die Entwicklungen des westlichen Lebensstils den Fortschritten der Medizin einfach davongelaufen.
Eines ist klar. Während sich nicht-westliche Traditionen die Kraft der Atmung schon lange zunutze machen, beginnt die westliche Medizin erst jetzt ihr ganzes Ausmaß zu erforschen.
Glücklicherweise braucht es kein Spezialwissen, um die Kraft der Atmung zu nutzen. Alles, was du tun musst, ist 5,5 Sekunden lang einatmen und 5,5 Sekunden lang ausatmen. Und das ein paar Mal hintereinander, 5 bis 10 Minuten am Tag. Du wirst eine ganz neue Art der Energie entdecken. Und dafür musst du nicht mal an Prana glauben.
Das war unsere Atemübung zu dem Buch Breath, Atem von James Nestor. Was können wir am Ende festhalten? Unsere Atmung entfaltet unbestritten ganz außerordentliche Wirkungen in Körper und Geist. Eine langsame, flache Nasenatmung, bei der wir das Zwerchfell richtig einsetzen, kann Wunder für unsere Gesundheit tun. Und wenn man Atemtechniken noch weiter treibt, können sie sogar Bewusstseinsveränderungen herbeiführen und geradezu übermenschliche Leistungen möglich machen. Auch wenn die Kraft der Atmung in anderen Kulturen schon lange bekannt ist, steht die westliche Atemforschung noch ganz am Anfang. Mit einigen einfachen Übungen können wir aber gefahrlos an uns selbst experimentieren. Und mit Sicherheit gibt es in den kommenden Jahrzehnten noch viel mehr über das Wunder der Atmung zu entdecken. Wir hoffen, dass du nach diesen Links nicht nur erleichtert auf, sondern auch besser ein- und ausatmen kannst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.